Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich begrüße euch heute Morgen zu einer Brunch-Folge an diesem Sonntag. Ich bin heute mal alleine für die Anmoderation, das erkläre ich jetzt auch gleich, warum das so ist, denn die heutige Folge hat vorab etwas Erklärung nötig. Ich war nämlich am vergangenen Wochenende bei dem Finale der Rainbow Six Pro League, genauer gesagt dem Season 1 Finals auf dem PC. Gespielt wird natürlich Rainbow Six Siege, der letzte oder beziehungsweise der neueste Teil. Und das fand bei der ESL in Köln statt und Ubisoft hat außerdem den Anlass natürlich gleich genutzt, um das zweite Content-Paket Operation Dustline vorzustellen. Die Entwickler selber sprechen da ja mal von Seasons, also sprich, Dustline ist jetzt der Beginn von Season 2. Natürlich steckt Rainbow Six noch in den Kinderschuhen, was E-Sport angeht, spielt natürlich noch nicht in irgendeiner Liga von Counter-Strike, League of Legends oder StarCraft. Trotzdem sieht's aktuell ganz gut aus. Die Szene hat den Titel angenommen, die Zuschauerzahlen gehen kontinuierlich nach oben und es ist jetzt noch nicht so, dass die Spieler Profis sind, aber es geht schon um 10.000 Euro im Finale. Das heißt, da kann man schon mal schweißnasse Hände bekommen bei solchen Geldbeträgen. Genau, also ich war da vor Ort, ich habe Interviews geführt und die spiele ich jetzt gleich ein, deswegen jetzt auch von mir diese lange Einführung. Ich habe mit Alexandre Remy, dem Brand Director bei Ubisoft in Montreal, gesprochen, also dort, wo das Spiel entwickelt wurde. Dann im Anschluss mit Rainer S41 Kneidel vom Team Pentasports, also einem der Rainbow Six E-Sportler. Und anschließend noch ein Interview mit David Hilscher von der ESL. Bevor ich jetzt aber allzu lang rumquatsche, fangen wir gleich an mit dem ersten Interview. Alexandre Romy, wie gesagt, der Brand Director bei Ubisoft, der spricht so ein bisschen über die Designphilosophie des Titels. Wie entwickelt man ein E-Sports-Spiel? Entwickelt man das anders als ein klassisches Spiel, in Anführungsstrichen? Was hat's mit den Season auf sich und warum kommt das Zeug alles gratis? Ist das nicht eigentlich total merkwürdig in Zeiten, wo wir gewohnt sind, alles per DLC zu kaufen? Und kurzer Hinweis vielleicht noch, das Interview mit dem Brandmanager findet auf Englisch statt. Wer da keine Lust drauf hat, der kann gleich zur Minute 15:30 springen. Die Interviews mit dem E-Sportler und dem ESL-Manager sind dann auf Deutsch. Und jetzt, ohne weitere Vorrede, geht's jetzt wirklich los. Mats ab.
Alright, to get started, maybe you can just introduce yourself.
Yeah, sure.
And what you're doing at Ubisoft and what your role as a brand director, mm-hmm. what's it called, yep. is actually in the company.
So my name is Alex Remy, and I'm the brand director of Rainbow Six. I am based and located at Ubisoft Montreal, so in the studio that is developing Rainbow Six. I've been at UB for about 11 years now, and 7 at Montreal studio, where I've been doing Splinter Cell, Far Cry, and Rainbow. My role as a brand director is basically being responsible for the global communication and marketing approach of the game when we do launch and post-launch, handling all of the franchise aspects of Rainbow Six. And it comes with a specific aspect for Rainbow, and each franchise, as you can imagine, has its own specificities. But when it comes to Rainbow, the whole esports or competitive program that we are developing and with ESL is also within my boundaries. Mm-hmm.
We had a presentation before, so I already know some facts you told me, and I'm going to get back on this. Mm-hmm. But you told us that the idea was to deliver more a service for the next coming year or years down the mm-hmm. road. And what you wanted to make sure is that there is no boundaries or no split up player base.
Yep.
So how are you going to make sure that this is not going to happen in terms of like DLC or stuff, which usually is something you pay for?
Yep.
So how do you convince your bosses to get free DLC to the players?
I think very much it comes from the explaining and educating our management as to what a community and is accustomed to. if you want to build a game on the long term and give it longevity, you have to avoid at all cost player segmentation, right? And in most shooters, it comes with map DLC. And very, very early when we started the game and we were like, hey, we want to build it and sustaining for the long term, we were like, there's one point, and it was in every meeting we had with management, there's one point we want to respect as much as possible, is we do not want map to be sold. It has to be a content that's given to everyone, whether you pay or not pay, whatever your access to the game, the map and the modes, all the features that are transversal needs to be given to the players. The main reasoning and the way we approach it is saying, like, a player that sticks and that plays your game has value. Even though he's not spending some money, he has value because he's within your ecosystem. He's on the matchmaking. The more player you have, the faster the matchmaking. So he has value for the whole player base. So we should never discount this value that it brings, and on the contrary, as much as possible, embrace it. So that's how we approach it with management. So getting back to your question, we do develop a whole year of content with Rainbow Six that's basically based on two operators, which are like two new classes that are bringing gameplay and new weapons, new attachments, as well as one map, game modes, and game features. Except the operators, all the elements are giving away to everyone when the season's out. And for the operators, our mindset was, if you do have the season pass, you have a 7-day exclusive access to it. If not, you can grind that access, meaning if you do play, you get XP point, or that we call renown, in the game, and you can spend those points to actually unlock the new operators. So there's no barrier to entry and paywall in the game.
So obviously esports is a very big topic, as you already mentioned. The reason we're here today is the finale of the Rainbow Six Pro League. So why is esports so important for your game, and how do you make sure that you have a game that caters to a more casual audience on the one hand, and to the esports professionals, or at least the esports community on the other hand?
I think there's a there's traditionally a separation between esports, or a vision that, or a perception, shall I say, there's traditionally a perception that esports titles do not cater to the masses. And if you do look at the established title on any competitive scene, that's exactly the opposite. Those games are incredibly successful. Whether it's League of Legends, whether it's Call of Duty, those games are mainstream game, extremely, extremely mass, designed for the masses, right? I mean, they are played by, they're the most, the game that are the most played on the market today, with the exception of a couple like GTA, for instance. So I think that that aspect of that perception that a game for professional players or esports does not cater to the masses is a bit biased or wrong. On the contrary, to have a game that will or can cater to the masses, you do need a game that appeals to the biggest audience possible. The reason is, out of those 100 players that you have on the player base, there's only maybe one of them that can actually be or become a competitive player. So the bigger the base you have, the higher the chances that you will have a healthy and big enough competitive scene. So I think when we did approach that competition and esports access for Rainbow Six, or esports aspect, sorry, for Rainbow Six, we were like, these, there's on one side the discipline that it requires on game design and technology to build an extremely solid game. And on the other side is, that game will appeal to as many people and needs to appeal to as many people as possible.
One thing that's probably not unique but special about Rainbow Six is what you call asymmetric gameplay, is that you always have an attacking side and a defending side. And so it basically isn't that something that's kind of like contradictory to the traditional esports, because usually esports balancing is very important, so mm-hmm. that both teams have the exact, so there's no disadvantages in mm-hmm. gameplay. So when you told us before that already like 7 years ago you thought about the idea of having this asymmetric gameplay mm-hmm. and making a good esports experience, didn't you at some point say, well, it might not be a good idea for mm-hmm. esports reasons to have this asymmetric gameplay?
That's very, very cool that you mentioned this, because this is at the very beginning one of the questions that we had, obviously. And I remember our creative director say, yeah, but StarCraft, it is asymmetric in many, many ways. Some fighting game, 1v1 fighting game, this is asymmetric in many, many ways. The mm-hmm. two characters that are fighting one against the other are totally asymmetric in the movement, in the abilities that they have. So I think it's not that much a question of can asymmetric gameplay works for esports, rather than the efforts that you need to put to make sure that it's as balanced as possible, and that the two sides, or the two roles, attackers and defenders in our case, have as the similar chances of winning. Mm-hmm. The way the matches are structured, so you do play attacker, then defender, that's one of the easiest way, obviously, to make it fair, because you will play a similar number of attacking and then defending position. And also, we pay a lot of attention with metrics and data and tracking to make sure that all of the operators that we have, or all the classes that are in the game, and we have 24 now, are complementary, but as balanced as possible, so the meta game and the chances of winning are as good as possible.
Yeah, right. So it's probably more symmetric in the matches, but not in the rounds. So that's how yep. you even the odds, because you change sides between rounds, and so.
But you'd be we've been ourselves very, very surprised as well, in the, because we do have the metrics, obviously, and we're tracking the win-loss, we're tracking the peak of the operators, and many, many aspects of the how the players are playing our game, or behaving in within our game, and the balance between the win for defenders and the win for attackers is very, very almost equal. It depends on the map. Some maps and some within the map, some objectives are more in favor of one side and the other, and there's as well within this a couple of design mechanics that we put in play, like the objective rotation, meaning that you can't play twice the same objective location. So in one map, the basement, for instance, may be a little OP or overpowered, meaning your winning chances as a defender are higher, but you can pick it up only once, and then you have to change the objective location afterwards. Mm.
Someone recently told me that you can't design an esports hit game. You mm-hmm. can just basically make sure that a certain starting yep. conditions are in place, but you can't kind of like force people to make your game an esports hit. So what did you try, like apart from creating the Pro League with mm-hmm. In partnership with the ESL, to kind of like try to, and I put this in quotation marks, push the game towards an esports audience?
But again, I think I'm totally in agreement with that statement or that quote. You cannot make a game esport. It's up to the players, the community, to actually make that game an esport. If there's no one showing to none of your competition, whether they're online or offline, whatever you do, obviously it is not going to become an esport. For us, I think what we did is trying to build a game that is as solid as possible in its design and technological foundations. Make sure that we have invest on the long term, because one of the common thread that you see on some of these established games like Counter-Strike or League of Legends, for to take other sort of games, is that they've been around for quite some time. So there's a will from that publisher or that developer to invest and keep investing on those games. So us, this is as well one of the approach that we want to have as much as possible. That being said, we want to be extremely realistic. If the player base is not there at one point, yeah, we'll will adapt, will change, will react to this. So we have to be extremely reactive. So I think, back to your question, we are building a solid game in terms of foundations. We are making sure that we are have features that make the game compatible with esports, like having a caster a camera or spectator camera is a prerequisite, because otherwise you cannot broadcast those matches. Dedicated servers is another one. Custom games, I mean, those are a set of features that are necessary to try to be an esports game. We build this, and then, again, as your statement mentioned, only time will tell whether we are an esports game.
All right. Yeah, time will tell. So that's probably a good point to stop the interview. Thank you very much.
Thank you very much.
Enjoy the games.
Yeah.
Thank you.
So, jetzt bin ich noch mal ganz kurz drauf. Also wie gesagt, das war Alex Remy von Ubisoft Montreal. Als nächstes haben wir Rainer Sei-Kneidel. Sei ist sein E-Sports-Kürzel S4I, natürlich gleich im Leadspeak geschrieben. Der ist von Penta Sports und so viel kann ich auch vorwegnehmen, die haben später dann das Turnier auch gewonnen im Finale mit ihrem Team. Das war aber zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht klar. Der Rainer ist der Captain des Teams und ich habe natürlich auch gleich gefragt, was es bedeutet, Captain so eines Teams zu sein. Was hat er da für eine Aufgabe und was für eine Rolle? Was reizt ihn an Rainbow Six im Speziellen und wie kam er überhaupt dazu? Hat er vorher schon andere E-Sports-Spiele gespielt und schon mal da versucht, den Durchbruch zu schaffen? Und wie läuft sein Leben als E-Sportler überhaupt jetzt im Speziellen ab? Wie muss man sich da seinen Alltag vorstellen? Jetzt kommt das Interview mit dem Rainer. Viel Spaß!
Ja, vielleicht stellst du dich auch einfach erstmal vor fürs Band so ungefähr. Was machst du?
Okay, ich bin der Rainer Kneidel, im Nickname Sei genannt. Bin derzeit der Team-Captain für Pentasports. Spiele das Spiel seit der Alpha. Bin 21 Jahre jung und bin jetzt seit hier auf den Finals in Köln, um den ersten Platz natürlich zu machen.
Und du bist Profi, das heißt, du lebst davon oder ist das aktuell noch ein Hobby?
Derzeit ist es noch ein Hobby. Das Spiel ist noch recht jung. Da gibt es natürlich keine Gehälter für die Spieler, das ist ja ganz klar. Da man jetzt noch nicht weiß, wie weit Ubisoft das Spiel supporten wird in den nächsten Jahren, wie das jetzt ist. Derzeit sieht man das ja auf Reddit, dass da noch sehr viele Probleme ist, obwohl Ubisoft natürlich, man sagen muss, recht viel macht. Fragt natürlich die Community, ändert sehr viel, wie die Community es will. Und ich finde, das ist auch ein sehr guter Punkt, dass Ubisoft das macht, um das Spiel weiter nach vorn zu bringen.
Und hast du vorher schon irgendwas anderes im E-Sport gemacht oder ist das jetzt so das erste Spiel, mit dem du jetzt wirklich professionell auf
Events gehst? Das ist das erste Spiel, wo ich sozusagen den Durchbruch geschafft habe, ja.
Okay, geschafft hat, daraus schließe ich, dass du vorher schon mal in anderen Spielen probiert hast.
Richtig, ja. Ich habe 8 Jahre lang Counter-Strike gespielt, aber eigentlich nur auf einem semi-professionellen Level. Da waren halt mal ein paar Qualifier dabei, wo man weit gekommen ist, aber jetzt nichts Aufregendes. Und derzeit nebenbei habe ich halt noch auf der Xbox Call of Duty gespielt, die ganze Reihe. Dort hatte man ein paar kleinere Erfolge im deutschen Raum, aber jetzt auch nichts für die internationale Bühne.
Was reizt dich denn so an Rainbow Six? Du hast jetzt schon Call of Duty angesprochen, du hast jetzt schon gesagt, dass du auch Counter-Strike spielst. Also im Grunde so die großen Namen, die man halt natürlich im Multiplayer-Shooter-Bereich dann da kennt. Was ist es so im Speziellen, was jetzt auch vielleicht wohl dafür gesorgt hat, dass du so viel Zeit rein investiert hast, dass du auch den Sprung in den E-Sport jetzt geschafft hast?
Ich finde, für mich der faszinierendste Aspekt an Rainbow Six ist einfach, dass man mit der Map sozusagen fast alles machen kann, wie man will. Man kann fast jede Wand aussprengen, man kann sich seine eigenen Wege schaffen. Man hat einen ganz neuen taktischen Aspekt, den was man in keinem anderen Spiel hat. Man kann sich selber einen Weg rein und raus schaffen.
Und wie siehst du es im Vergleich? Also kommt dir, ich sage jetzt mal, mir kommt im Vergleich zu Call of Duty, da sehe ich kein Land, weil es einfach viel schneller, viel dynamischer ist. Und mir kommt dieses langsame, abwartende, durchaus mal ein bisschen planende, vorausschauende Spielen persönlich sehr gelegen. Ist das eher Zufall? Sagst du, nee, Call of Duty könnte ich auch mithalten? Oder ist das auch einfach was, dass du vielleicht deswegen sagst, mir liegt halt der Spielstil mehr von Rainbow Six?
Das stimmt schon, dass Call of Duty ein sehr schnelles Spiel ist, beziehungsweise es wurde ein sehr schnelles Spiel, es wurde halt mal geändert, dass man da mehr andere Modus spielt. Rainbow Six, ich finde es recht gut, dass es langsam sowie schnell gespielt werden kann. Man kann in Rainbow Six verschiedene Taktiken spielen, man kann recht schnell reingehen, wenn man eine recht gute Prep-Phase hatte, oder man spielt es recht langsam, recht strukturiert runter. Das ist, ich finde, durch das, dass man es universell ist in dem Spiel, man kann so viele Spielstile reinbringen, beziehungsweise man hat noch so wenige Spielstile entdeckt, da das Spiel noch so jung ist, ist dann noch alles möglich.
Wie schaut dann so dein Tagesablauf aus? Also spielst du da wirklich 8 Stunden am Stück normal, trainierst für so ein Event oder nur kurz vor so einem Turnier? Oder?
Während wir jetzt in der Pro League waren, haben wir am Tag 4 Stunden trainiert, da jeder noch selber Arbeit hat, beziehungsweise ein Studium. Man möchte natürlich auch noch sein Workout im Gym etc. machen. Man braucht seine Freizeit. Genau. Wenn man jetzt sagen würde, es würde zu einem Punkt kommen, wo man irgendwann die Möglichkeit hat, es als Vollzeit zu machen, wird dementsprechend natürlich aber auch dann von jedem Spieler 8-9 Stunden reingesteckt, wie es üblich ist.
Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich glaube, das hört man, oder nicht glaube, ich weiß, das hört man öfter von so E-Sportlern, dass gerade die sehr viel Ausgleich suchen dann auch, ja. Dass die dann entweder lesen oder Brettspiele oder irgendwas spazieren gehen oder so. Also halt irgendwie gerade, um auch natürlich den Kopf wieder frei zu bekommen und natürlich aber auch einfach einen Ausgleich von diesem ständigen Unterspannung stehen suchen. Was machst du dann da so in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit? Meistens gehe ich raus. Also bei mir um die Ecke ist direkt ein Wald. Ich gehe da entweder spazieren, dann habe ich natürlich noch meinen Ausgleich im Gym. Dort hat man halt natürlich sein 1,5-stündiges Workout. Danach geht man noch in die Sauna, liegt eine Stunde im Ruheraum. Man findet da schon seinen Ausgleich.
Also das ist auch was, wo du sagst, also was du auch bestätigst, dass du sagst, man braucht da tatsächlich, weil man eben im Grunde ja ein Hochleistungssport jetzt ja vielleicht nicht körperlich, aber geistig sehr anstrengend ist, weil man ja permanent unter Anspannung und Konzentration steht. Deswegen braucht man da halt auch einfach mal dieses, dass man sagt, gut, da geht's, gehe aber mal eine halbe Stunde durch den Wald spazieren und genießt da die Ruhe. So.
Ja. Ja. Man muss einfach mal es aus dem Kopf bekommen, abschalten, und man bemerkt es auch, man hat eine Zeit lang nur das Spiel gespielt, nachdem ich jetzt das mit den Sachen eingebaut habe, man merkt einfach, man spielt das Spiel auch besser.
Habt ihr irgendwie einen Vorteil, dass ihr, dass Ubisoft zum Beispiel, wenn die jetzt dieses neue Map-Pack, das Dustline und sowas rausbringen, dass die dann euch das vielleicht schon mal vorab zeigen oder sowas, dass ihr das schon mal üben könnt, oder müsst ihr im Prinzip genauso wie jeder normale Spieler, wenn das live gestellt wird, schnell auf die Maps, um euch da Taktiken einzuspielen?
Wir hatten jetzt selber als Main-Lineup keine Möglichkeit, den Modus vorab zu spielen. Derzeit hier auf den Finals ist es möglich, dass man mal reinschauen kann. Es durften auch Leute spielen. Es spielen auch Leute immer noch. Aber im Endeffekt müssen wir genauso warten, bis es live geschaltet wird und uns die Maps anschauen, die neuen Operator, neue Sachen ausprobieren, die Patch Notes studieren, durchlesen, was wurde geändert, was kann man in der Taktik ändern.
Wie ist euer Team so aufgebaut? Also kanntet ihr euch schon, als wart ihr Schulfreunde oder Bekannte, oder habt ihr euch online kennengelernt? Und wie schaut dann auch für dich als Kapitän das Teammanagement aus? Also ist dann deine Aufgabe auch, die Taktik vorzugeben, den Leuten, die Leute so, ich sag mal, im Zaum zu halten und zu sagen, so hier, du musst da mehr trainieren, weil das ist zum Beispiel noch so deine Schwachstelle. Ist das auch deine Aufgabe als Teamkapitän?
Unter anderem. Wir haben natürlich noch einen Coach, der ist auch hinter uns, der schaut auch uns immer zu, was wir machen. Und eigentlich spricht er das eher an, da er es sehen kann, weil selber man in-game, wenn man spielt, recht wenig auf seinen Mate achten kann. Man sieht immer ein bisschen, was er macht, aber im Endeffekt achtet man nur auf seine Calls und spielt sein eigenes Spiel runter. Selber als Team-Captain, ich sag mal eher, ich wurde in das Amt gewählt, ich wollte es nicht unbedingt machen. Aber so ist es halt nun jetzt gekommen. Aber bisher, man muss halt ein paar Entscheidungen treffen, die was sehr wichtig sind, natürlich auch von der Organisation, von den anderen Spielern. Man muss mit den Leuten reden, die immer bei Laune halten sozusagen, dass sie, und auch motivieren. Aber wir haben eigentlich recht viele Leute, die was das im Team genauso machen. Wir sind eine recht lustige Truppe, von dem her glaube ich, dass das alles richtig geht.
Und jetzt habe ich das Pferd von hinten aufgezäumt, weil ich dann gleich die zweite Frage angeschlossen habe. Also woher kanntet ihr euch und wie ist dieses Team dann so gewachsen?
Wir kannten uns eigentlich komplett gar nicht. Das Team wurde ursprünglich von Eiger gegründet. Der hat sozusagen lauter verschiedene Leute aus Teams eingeladen, um bei ihm zu spielen. Dann wurde das Team Reflex gegründet. Da waren sozusagen Spielerwechsel alle 2 Wochen. Nach einer Zeit hat sich da ein Roster dann verstärkt, sage ich mal, konstant gemacht. Dort waren dann zu dem Zeitpunkt Ovi, Eiger und Pengo und ich drin. Crypt kam später dazu von G-Bots, als wir Eiger rausgeworfen haben. Dadurch wurde ich dann auch als Team-Captain eingesetzt. Und unser letzter, der aus der Zeit Coach und Stand-In ist, ist der Tornado-Tobi. Der wurde dann sozusagen von mir noch reingeholt, weil ich derzeit bei ihm wohne.
Achso, okay. Also dann doch noch eine persönliche Connection. Irgendwie.
Am Ende ja.
Ist das wichtig, dass man sich da auch gut versteht mit den Leuten? Oder sagst du, nö, wir spielen zusammen und jeder bringt seine Fähigkeiten ins Spiel ein, aber ich muss nicht befreundet sein mit denen?
Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man eigentlich befreundet ist. Weil wenn man nicht befreundet ist, dann tut man einfach sich schwer mit der Kommunikation mit den anderen. Das hat man in der Vergangenheit, in älteren Spielen habe ich das recht oft überlegt, wenn man dann zum Beispiel, man mag ihn halt einfach nicht, man spielt mit ihm, weil er ein recht guter Spieler ist und er macht halt irgendeinen Fehler, dann wird natürlich dementsprechend das gleich angesprochen und dann wird halt das ganze Team im Endeffekt mad und man kann halt nicht mehr gut spielen. Darum finde ich, dass eine Freundschaft, dass die Kommunikation im Team eines der wichtigsten Punkte ist, um als Team bestehen zu bleiben.
Gut, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Glück. Toi, toi, toi. Drück die Daumen, dass das heute was wird. Und vielen Dank für das Interview.
Danke.
So, das war der Rainer Seikneidel, den wir natürlich rückwirkend auch nochmal zum Sieg der Rainbow Six Pro League da gratulieren. Dann kommt als nächstes das längste Interview, das war nämlich mit David Hilscher, dem Vice President Gaming Communities von der ESL. Der spricht natürlich generell so ein bisschen über E-Sports, dann erklärt er, was seine Rolle ist, ob er sich mit den Spielen auskennen muss und was er vor Ort in Köln macht, um so eine Liga wie die Rainbow Six Pro League, die jetzt da als Finale dann stattgefunden hat, zu organisieren. Und ja, auch da ohne große Vorrede jetzt viel Spaß mit dem Interview mit David.
Ja, als erstes würde ich einfach mal sagen, du stellst dich mal kurz vor, sagst, was du bei der ESL machst und kannst du ja vielleicht gleich als Rückgriff, wir hatten ja letztens dann auch, gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, schon ein Interview mit deinem Kollegen, vielleicht da auch nochmal erklären, was so der Unterschied ist zu dem, was er erklärt hat, was er bei ESL macht.
Also, ich bin David Hilscher, ich bin jetzt seit 10 Jahren hier bei der ESL in Köln angestellt. Meine Rolle aktuell ist, dass ich mich sehr um neue Games kümmere, die auf den Markt kommen. Also wir haben natürlich so ein paar Titel, die seit 10, 15 Jahren mittlerweile dabei sind, so wie Counter-Strike. Aber mittlerweile kommen halt auch immer mehr Spiele raus, die speziell für E-Sport entwickelt sind, was bei Counter-Strike damals einfach nicht der Fall war. Das war eher so ein glücklicher Zufall. Da kümmere ich mich mit meiner langjährigen Erfahrung dann eben drum, jetzt wie im Fall von Rainbow Six mit dem Publisher schon relativ früh, relativ lange vor dem Release eine E-Sport-Strategie zu entwickeln, abzuklopfen, ob das Spiel die notwendigen Features hat, um im E-Sport kompatibel zu sein. Und dann tatsächlich, wenn das Spiel rauskommt, kümmere ich mich mit meinem Team darum, dass wir die ersten Wettbewerbe anbieten. Das ist am Anfang dann immer online, bis wir dann nach und nach auch Offline-Events und Turniere durchführen. Das machen wir mittlerweile für ziemlich viele Titel. Jeder Titel hat seine Eigenheiten, da muss man immer sehr genau hinschauen. Im Grunde entwerfen wir 10 bis 15 Mal im Jahr ein Regelwerk für eine neue Sportart. Also, so versuche ich das immer jemandem Außenstehenden zu erklären. Jedes Spiel hat seine Besonderheiten, so wie Fußball seinen Abseits hat und Basketball seine Dribbling-Regeln hat jedes Spiel seine eigenen Gesetzgebungen und die versuchen wir halt die besten Regeln immer zu finden, die für den Wettbewerb geeignet sind. Auch wie ist der Wettbewerb strukturiert, ist immer eine Frage. Hast du 8er-Gruppen, hast du 16er-Gruppen, hast du direkt ein K.O.-Turnier oder also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ein Turnier auszugestalten und eine Liga auszugestalten und das versuchen wir eben auch zusammen mit unserem Team möglichst optimal dann zu lösen. Kollege Michael Büster ist dann einer, der solche Ligen bei uns auch tatsächlich betreut. Also der macht die deutsche Meisterschaft bei uns, die wir in verschiedenen Games durchführen. Ich bin dann eher im internationalen Bereich zuständig, also wie bei Rainbow Six jetzt. Das ist ja direkt eine weltweite Geschichte.
Ist es dann tatsächlich so der Fall, dass jetzt in dem Fall dann irgendwie Ubisoft sagt, hier in einem halben Jahr wollen wir das rausbringen, kann das jemand vielleicht mal von euch mal anschauen? Habt ihr jetzt schon so Tipps und Erfahrungen, die ihr einbringen könnt, was wir vielleicht noch besser machen könnten oder wie könnten wir an welchen Stellschrauben noch drehen, um vielleicht E-Sport von Anfang an gleich besser mit an Bord zu bringen?
Ja, genau. Also es geht ja vor allem um die E-Sport-Features. Und Ubisoft ist jetzt auch eine Firma, die traditionell, mit Ausnahme vom Nadeo-Studio, was relativ klein war, aber von Ubisoft Montreal, was ja so eins der wichtigsten Studios innerhalb von Ubisoft ist, die haben einfach noch nie einen reinen Multiplayer-Titel rausgebracht. Von daher fehlte da Erfahrung und die haben einfach schon relativ früh Feedback aus der Community und Feedback aus der Branche eingeholt, nicht nur von uns. Da waren jede Menge Pro-Gamer aus allen möglichen Bereichen vor Ort, haben schon sehr frühe Versionen angetestet, um Feedback zur Game-Mechanik zu geben, was wir jetzt nicht so gut können. Also ich kann meine persönliche Meinung zur Game-Mechanik einbringen, aber ich bin kein Pro-Gamer. Was ich halt beurteilen kann, ist, ob das Game die richtigen Gewinnbedingungen hat, ob die Teamgrößen für mich geeignet erscheinen, ob der Publisher beachtet hat, was passiert, wenn es ein Unentschieden gibt, was einfach zu großen Problemen führen kann, wenn ein Unentschieden nicht aufgelöst werden kann. Fußball hatte das Problem auch lange Zeit, bis in die 70er Jahre, bis sie dann mal das Elfmeterschießen eingeführt haben. Und also bei der Entwicklung von Sportarten,
es gab auch, man denkt immer, diese Regeln sind irgendwie im Fußball schon, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, so seit Ewigkeiten stehen die fest, aber selbst im Fußball gab es auch erst irgendwie, ich glaube, die rote Karte wurde viel später eingeführt, als man denkt. Das war auch, glaube ich, erst irgendwie 70 oder 80er erst oder sowas.
Und das war auch nicht einfach. Also diese ganzen Regeländerungen sind halt nicht einfach. Und wir haben diese Regeländerungen oder diese Regeldefinitionen halt jetzt schon für so viele Spiele gemacht, umgesetzt und gesehen, was passiert, wenn man halt eine gewisse Regel einführt oder welchen Effekt haben die Dauer von Runden in taktischen Ego-Shootern. Das ist halt so einer der Kernstellschrauben, an denen man drehen musste. Ursprünglich ist sie halt bei Rainbow Six eher so bei 4 Minuten. Wo wir halt direkt gesagt haben, na gut, für ein TV-Produkt, wenn dann die Spieler, das ist ein 5-gegen-5-Spiel, dann erstmal 2 Minuten abwarten, bevor sie tatsächlich mal in irgendwelche Konfrontationen gehen, das wird nicht sonderlich spannend sein zum Zuschauen. Dementsprechend haben wir dann die Einstellmöglichkeiten bekommen, andere Rundenzeiten zu setzen und führen jetzt halt unsere Turniere momentan mit 3 Minuten Rundenzeit durch und merken jetzt schon, 3 Minuten ist immer noch ein Ticken zu lang. Jetzt wollen wir halt, haben wir nochmal gerade jetzt am Wochenende eine weitere Änderung angefragt, dass wir jetzt auch die Rundenzeit in 15 Sekunden Schritten einstellen können. Und da werden wir jetzt nochmal ein bisschen mit experimentieren. Das sind lauter solche Sachen. Wir haben halt verschiedene Expertisenbereiche. Wir haben halt auch unsere TV-Abteilung mit Inhouse, also mit festangestellten Kommentatoren, die halt auch sehr geübt daran sind, sehr, sehr viele Spiele zu verwenden. Also wenn wir ein Spiel übertragen und wir aus dem Spiel heraus die Spielszenen zeigen wollen, da haben wir ja keinen Kameramann im eigentlichen Sinne wie im Fußball, der halt da einfach seine 30 Jahre Kameraerfahrung hat, sondern wir benutzen ja die Tools, die in das Spiel eingebaut sind, die Spectator-Tools, wo man die Kamera frei einstellen kann, die Spieler anwählen kann, Perspektiven ändern kann. Und da gibt's auch eine Menge, was man falsch machen kann, von der Bedienung, von den Optionen, die man als Kommentator hat, bis hin auch dazu, wie die Elemente auf dem Bildschirm angeordnet sind. Kann ich die Lebensenergie der einzelnen Spieler sehen und so weiter und so fort. Es gibt so viele Teilbereiche, die wo einfach super spezialisiertes Detailwissen bei uns in der Firma vorhanden ist, was bei einem Spieleentwickler, der halt im Kern Spiele entwickelt und dafür sorgt, dass die ansprechend monetarisiert werden können, da fehlt es einfach so dieses Detailwissen, weil ob jetzt ein Spectator-Tool hier die eine Schraube so links dreht oder rechts dreht, hat am Ende ja auf den finanziellen Erfolg von so einem Spiel weniger Einfluss, auch nicht auf den artistischen oder den künstlerischen Wert. Einfach gewisse Funktionalitäten, die wir im E-Sport brauchen. Und klar, deswegen greifen viele Publisher darauf zurück. Und wir sind ja auch froh, helfen zu können. Wir wollen ja mehr Titel im E-Sport. Wir wollen, dass die E-Sport-Zielgruppe wächst. Und Rainbow Six ist einfach ein Titel, der eine lange Historie hat und der eine Zielgruppe und eine Nische anspricht, die bislang im E-Sport so nicht bedient wurde. Von daher waren wir natürlich extrem glücklich, dass wir erstens helfen konnten, den Titel vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen für E-Sport und dann halt auch glücklicherweise mit Ubisoft jetzt diese Liga umsetzen dürfen. Da sind wir sehr erfreut drüber.
Was Manu und dein Kollege Michael da damals auch so rausgearbeitet haben in dem Podcast, war ja auch immer so dieses Problem des Nachwuchses. Also dass es halt natürlich in Deutschland oder allgemein weltweit noch nicht so eine klassische Verbandsstruktur gibt, wie es sie jetzt irgendwie in anderen Sportarten gibt, wo du halt einen Jugendbereich hast und dann hast du irgendwie ein Nachwuchsleistungszentren, wo du sagst, okay, die richtig Guten werden dann schon mal rausgefiltert und die werden dann schon mal so auf die Karriereweiche gebracht, dass man sagt, gut, vielleicht kann man den dann mal später in der Jugend von irgendeinem Profiverein unterbringen und so. Wie machten ihr das? Also wenn jetzt da ein Publisher kommt und sagt, hier, wir wollen gerne Rainbow Six als E-Sport-Titel etablieren, wir glauben auch, dass das funktionieren kann, ihr schaut euch das auch an und sagt, ja, habt ihr durchaus recht, das kann E-Sports-mäßig funktionieren, weil es auch so eine Sache, die jetzt sowohl der Producer gesagt hat, als auch beide, so dieses, man kann es nicht erzwingen, das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, am Ende entscheidet natürlich immer noch die Community, aber wie geht ihr denn da so vor? Wo findet ihr Spieler? Weil ihr, im Endeffekt braucht ihr ja Spieler, die dann Spiel auch spielen, um damit eine erfolgreiche Liga, die dann auch Leute sich anschauen. Weil im Endeffekt lebt ihr ja dann auch davon, dass das viele Leute anschauen. Das ist natürlich jetzt kein Geheimnis, sondern es ist natürlich logischerweise euer ureigenstes Interesse, dass viele Leute eure Liga anschauen. Also wo findet ihr Nachwuchs und Spieler für die Spiele, die die Publisher euch dann antragen?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Sachen. Wir machen tatsächlich auch Schulmeisterschaften, das ist auch ein bisschen im universitären Bereich schon aktiv. In Deutschland ist Unisport nicht ganz so das große Thema wie in Amerika, von daher konzentrieren wir uns eher auf die Schulen, wobei wir in Deutschland da natürlich eingeschränkt sind. Mit einem Rainbow Six kannst du leider nicht eine U12-Mannschaft irgendwie machen. Also rein rechtlich ist es sogar möglich, solange die Eltern den Kindern erlauben, das Spiel zu spielen. Aber weder wir noch vermutlich Ubisoft als Publisher wollen das natürlich in irgendeiner Weise unterstützen, dass die Spiele unter ihren Altersbeschränkungen gespielt werden. Wir sind ja alle verantwortungsbewusste Erwachsene und wollen ja eine tolle nächste Generation heranzüchten. Nein, aber Spaß beiseite. Also das Problem, das wir natürlich haben, ist, dass du diese Vereinsstruktur in Deutschland nicht hast. Das heißt, wir versuchen den Spielern, die das Game sowieso spielen, die kaufen das Spiel, die spielen es ja auch online, anders geht es ja gar nicht, sind im Spiel drin, denen eine Möglichkeit zu geben, organisierter zu spielen, weil das Ingame-Matchmaking in Rainbow Six ist einfach sehr flüchtig. Du gehst da rein, spielst dein Match, hast dann Spaß, hast dann Experience Points, aber das Game sagt dir eigentlich nie, du bist gut, oder? Und was eigentlich noch viel wichtiger ist im Sport, du bist schlecht. Weil am Ende gewinnen kann eh nur einer. Und die meisten sind halt einfach nicht die Gewinner. Und die Spiele selber sind halt oft, die haben halt ihre Belohnungsmechanismen, um die Leute bei der Stange zu halten, damit
und
die
gerade spielen. Das ist ja auch was eigentlich ein Spieler nicht sagen sollte, du bist schlecht, weil man will ja auch einen schlechten Spieler bei der Stange halten, der soll ja auch weiter Spaß haben.
Genau, und die schlechten Spieler werden ja auch gepoolt, also dafür gibt's ja das Matchmaking. Aber das ist ja nicht unser Ansatz. Also es gibt einfach Leute, die wollen wissen, sind sie wirklich der Beste. Die schauen da so ein bisschen durch, die wissen, dass es dann Turniere gibt. Wir fangen meistens dann sehr früh nach dem Release mit Online-Turnieren an, wo es dann mal so 100 Euro Preisgeld pro Woche zu gewinnen gibt, fürs ganze Team. Das sind dann 20 Euro pro Person, ist im Grunde komplett irrelevant, monetär. Die Message ist das Entscheidende. Erstens, du bist der Gewinner von einem Team, Turnier mit 100, 200, 300 anderen europäischen Teams. Zumindest mal diese Woche kannst du dich vielleicht mal, kannst du nachts ins Bett gehen und sagen, ich bin der Beste in Europa. Und du hast zum ersten Mal diese monetäre Anerkennung. Weil gerade in Rainbow Six sind die allermeisten Spieler, für die ist es das erste Spiel, das sie wirklich versuchen, kompetitiv, professionell zu betreiben. Und für die quasi fast alle Spieler, die diese 100 Euro jetzt mal gewinnen, ist es das erste Mal, dass sie mit einem Computerspiel Geld verdienen. Was, auch wenn es nicht viel Geld ist, einfach dieser psychologische Umschwung, wo man merkt, oh, jetzt kriege ich auf einmal echtes Geld fürs Spielen. Weil diese Jungs kriegen ja noch keine Gehälter, die kriegen noch keine Sponsorenverträge, die haben wahrscheinlich noch nicht mal große Twitch-Streams, wo sie Geld verdienen. Wir sind auf der erste Punkt, wo sie merken, okay, da ist jetzt echt mal Geld im Spiel. Was deren Motivation wieder fördert, sie trainieren mehr mit dem Team. Was für uns ja auch wichtig ist, dass das Team zusammenbleibt. Wir brauchen stabile Teams, was ein Ingame-Matchmaking so halt auch nicht bieten kann. Das machen wir eben über diese Online-Turniere, dass jeden Sonntag quasi in jedem großen Spiel, das es so im E-Sport gibt, das Go4 nennen wir das, Go4 Rainbow Six in dem Fall, ist einfach so ein einprägsamer Name, wo die Leute dann einfach Sonntagnachmittag anfangen, das ist so an einem Tag wird das durchgespielt, so ein Single Elimination, also wie bei der Weltmeisterschaft die Playoffs, wenn du ein Match verlierst, bist du raus, ansonsten musst du halt quasi dich bis ins Finale durchspielen und das gewinnen. Wir machen unter der Woche auch immer noch mal ein paar Turniere ohne Geldeinsatz, wo es ein bisschen lockerer zugeht. Aber am Ende des Tages ist unser Ziel vom und mit Hilfe des Publishers, die Spieler, die ambitionierter sind, aus dem Game in die ESL zu ziehen, wo sie dann organisierter spielen. Weil bei uns jedes Match hat seine Regeln. Wenn du bei uns jemanden beleidigst, wirst du sofort bestraft. Wenn du zu spät kommst, verlierst du automatisch. Wenn du jemanden einsetzt, der nicht in deinem deinem Team drin ist, also in deinem, wie nennt man das, also die Leute müssen halt so ein Team-Roster, wenn du jemanden einsetzt, der nicht drin ist, dann verlierst du automatisch das Match, weil wir versuchen halt einfach den Spielern schon in diesen Online-Turnieren Struktur zu geben, wo sie Regeln befolgen müssen, wo sie pünktlich sein müssen. Was du halt so, wenn du einfach ein Spiel spielst, ist es ja egal. Also das Spiel gibt dir natürlich gewisse Regeln vor, was du innerhalb dieser definierten Regeln machst, ist egal. Wenn du dann aber tatsächlich mal in den Profisportbereich gehst, musst du die Spieler formen. Das machen wir bei den Online-Turnieren eben mit noch relativ sanften Regeln. Und dann, wenn es dann in diese Pro-Liga geht, die wir jetzt hier in Köln durchführen, dann ist das Regelwerk schon mehrere Dutzend Seiten lang. Weil wir sehr, sehr viele Sachen regeln, einfach von den Spielern dann auch schon erwarten, dass sie sehr genau so ein Regelwerk befolgen. Was halt nicht so von einem Tag auf den anderen geht. Deswegen versuchen wir das eben schon früh mit den Online-Turnieren zu regeln. Den Leuten gewisse Belohnungen geben, wenn sie wirklich, wirklich gut sind, und hoffen, dass die Teams möglichst stabil bleiben. Das ist für uns somit das Wichtigste.
Spielst du auch selber dann viel? Also ist das auch Teil deines Berufes, dass du einfach sagst, ich muss halt die Titel auch in- und auswendig, oder vielleicht nicht in- und auswendig, aber ich muss sie sehr gut kennen, weil sonst kann ich meinen Job nicht machen?
Es ist eher umgekehrt. Also mittlerweile bin ich dazu übergegangen, weil ich mit extrem vielen Spielen zu tun habe. Also allein dieses Jahr wahrscheinlich irgendwie schon mit 15, 20 neuen Titeln konfrontiert. Ich habe mir einfach angewöhnt, die letzten Jahre die Spiele, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, anzutesten. Aber was ich auch gemerkt habe, meine persönliche Meinung ist irrelevant. Ich habe 2008, 2009 mal so eine Alpha gespielt von so einem kleinen Spiel. Ich fand das furchtbar. Ich dachte, das wird nie was. Also League of Legends. Also meine persönliche Meinung ist am Ende egal. Was ich versuche rauszukitzeln, ist, was ist die Teamgröße? Sind die Maps auf die Teamgröße ausgelegt? Wie lang dauert eine Runde? Wie lang dauert eine Map? Wie viele Maps sollen gespielt werden? Wie ist die Game-Mechanik? Ist es Third Person, First Person? Ist es ein Mix? Wenn Third Person, fixe Kamera, keine fixe Kamera? Gibt es einen Spectator-Mode? Gibt es Dedicated Server? Gibt es Anti-Cheat? Also ich versuche eher die Game-Mechaniken, weil am Ende sind alle Spiele relativ ähnlich. Da gibt es mal ein Spiel, das irgendwas anderes macht, wo dann irgendwie anstatt Capture the Flag musst du dann halt, was weiß ich was, da gibt es dann zwei Flaggen oder drei Flaggen bei Capture the Flag. Bei Shootern sind am Ende immer nur Variationen von den gleichen Grundideen. Genau wie bei Sportarten am Ende auch irgendwo Variationen vom selben Grundprinzip ist. Also wenn du es einmal verstanden hast, dann gucke ich eben nach den Mechaniken. Ich möchte schon sehr genau wissen, wie ein Spiel funktioniert, wie jetzt Rainbow Six mit den Operators, mit den verschiedenen Maps, auch mit den verschiedenen Game-Modi, was am Anfang ein großes Thema war. Und so halte ich das bei vielen Themen. Und mit den Jahren irgendwann, du weißt einfach, welche Fragen du stellen musst. Ich bin meistens im direkten Kontakt mit entweder einem Entwickler oder jemandem im Haus. Also ich habe Leute aus meinem Team, die dann auch wirklich den Auftrag haben, die Games ein bisschen intensiver anzudaddeln, mir dann halt auch Feedback zu geben. Aber am Ende, die Qualität des Games ist eh nicht entscheidend. Für mich als jemand, der dann Wettbewerbe entwirft und Regeln entwirft, ist es viel entscheidender, die Mechaniken zu verstehen und auch zu wissen, welche Mechaniken muss man eventuell einschränken und was sind so die Gewinnbedingungen. Also beim Fußball ist halt nach 90 Minuten, wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist nicht bei allen Spielen so einfach zu sagen, wer gewonnen hat und wie man das definiert. Ja. Von daher, ja, ich würde gerne mehr spielen, aber am Ende ich habe da meine 1, 2, 3 Lieblingsspiele, die ich seit Jahren und teilweise Jahrzehnten mittlerweile spiele und da die Zeit, die ich in Counter-Strike investiert habe, die werde ich in meinem Leben wahrscheinlich in kein anderes Game mehr investieren können.
Wie sieht denn das mittlerweile aus auf der Publisher-Seite? Also im Fall von Ubisoft und Rainbow Six haben wir jetzt ja schon gesagt, dass die da durchaus sehr aktiv da hinten dran waren. Aber ist es mittlerweile so, dass wenn die ESL anruft, dass alle sagen, hurra, geil, die wollen unser Spiel nehmen? Oder gibt es auch durchaus Publisher, die sagen so, nee, E-Sport, weiß ich nicht, nee, das ist alles zu stressig?
Also grundsätzlich, ESL ist mittlerweile, müssen wir nicht mehr erklären, wenn wir mit Publishern reden. Das war so lustigerweise vor fünf, sechs Jahren war es noch komplett anders. Da kam man da an, die wussten nicht, wer wir sind, sei es Ubisoft, EA, Activision.
Was? Ubisoft? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber was einfach auch in der Natur der Sache lag, weil E-Sport einfach noch wesentlich kleiner war und es einfach noch nicht so präsent war. Heutzutage ist das auf jeden Fall anders. Nichtsdestotrotz geht die Initiative mittlerweile auch eher von den Publishern aus, weil die wissen, wir sind da, wir supporten neue Games, sodass wir halt im Fall von Rainbow Six wurden wir schon angesprochen, bevor das Game offiziell announced wurde. Und das kommt jetzt halt auch immer häufiger vor. Und logischerweise können wir einen Publisher nicht ansprechen, wenn wir nicht wissen, dass das Game überhaupt irgendwann existieren wird. Von daher, die Gespräche bei E-Sport-Titeln, die wirklich vom Publisher auf E-Sport ausgerichtet werden, sind sehr, sehr früh. Es gibt manchmal so glückliche Zufälle, wo irgendein Indie-Studio irgend so ein kleines Minigame zusammenbastelt, wo wir dann mitkriegen, oh, da kommt was, und auf einmal ist irgendwer im Haus dann total begeistert und wir sagen, oh shit, das könnte jetzt richtig groß werden.
Ich glaube, Rocket League,
Rocket League Beispiel, war genau, Schirm, ja. Genau das Beispiel. Wir hatten es auf dem Schirm, dann 2-3 Monate vor Release, hat ein Kollege, der total auf Indie-Games abfährt, hat gesagt, ey Jungs, da kommt jetzt was raus, da müsst ihr unbedingt mit den Jungs da vom Studio reden. Haben wir dann gemacht, haben dann auch direkt zum Start die Go4-Turniere auch wieder angeboten. Und mittlerweile gibt es auch eine Profiliga, die jetzt lustigerweise nicht wir durchführen. Da haben sie sich leider für einen anderen Partner entschieden. Kommt auch vor, wir sind ja jetzt auch nicht die einzige E-Sport-Company in der Branche, aber wir versuchen bei E-Sport-Games immer so proaktiv wie möglich zu sein, wenn der Publisher uns nicht eh schon angesprochen hat. Es gibt dann auch umgekehrt immer mal wieder Titel, wo wir denken so, ach, das wäre doch irgendwie ganz cool, so Destiny zum Beispiel, wo wir eigentlich seit das Game rausgekommen ist, sagen, ah, es wäre eigentlich echt geil, wenn wir da irgendwas machen können. Aber das Spiel hat einfach nicht die nötigen Funktionalitäten, also in dem Fall die Custom Matches, dass wir, wenn wir ein Turnier entwerfen und sagen, in der ersten Runde spielt Deutschland gegen Frankreich die Nationalmannschaft, wir können das im Spiel nicht abbilden. Wir können nicht sagen, okay, Deutschland eröffnet jetzt mal so ein Custom Game und sagt, die Franzosen, die sollen da mal in das Game reinkommen. Das geht nicht. Es gibt nur Matchmaking. Du kannst nicht gegen definierte Spieler spielen, was halt jegliche E-Sport-Möglichkeit einfach killt. Es ist leider traurig, dass das immer noch Multiplayer-Titel rauskommen, die diese Basisfunktion nicht unterstützen. Auf der anderen Seite merkt man halt, es ist halt ein Spiel, das nicht für E-Sport gemacht wurde. Und das ist ja auch okay. Auf der anderen Seite haben wir ja auch dann jetzt immer mehr Rainbow Sixes, die halt wirklich den kompletten Feature-Umfang direkt von Haus aus mitbringen.
Sind wir gerade in so einer, weil das ist mir jetzt nur spontan eingefallen, weil ich letztens die News dazu gelesen habe, irgendwie FIFA Finale wird jetzt irgendwie auch übertragen bei Sky. Die zeigen das natürlich, muss man schon fairerweise dazu sagen, das ist für die eher so ein Programmlückenfüller, weil die zeigen dann irgendwie Bundesliga-Spieltag und dann zeigen sie das halt im Anschluss, bevor dann irgendwie abends was kommt, so logischerweise. Das heißt, da ist jetzt noch nicht das große Primetime-Ding, aber Sport 1 hat jetzt auch irgendwie angekündigt, sie wollen da was ins Programm nehmen. Also ist das jetzt eher...
ProSieben Max hat gestern auch noch was angekündigt. Wir haben, das sollte man vielleicht als alle an erster Stelle erwähnen, vor einer Woche oder vor zwei einen 24-Stunden-E-Sport-Sender gestartet.
Das wäre eben meine Frage.
Der noch nicht auf dem deutschen Markt verfügbar ist, aber nichtsdestotrotz ist erstaunlich, dass lineares TV wird gerade wieder wichtig. Wir haben jetzt lange Zeit uns sehr auf die Streaming-Anbieter konzentriert und insbesondere Twitch natürlich, aber jetzt auch mit Asubo, Hitbox und Yahoo gibt es ja noch diverse andere Firmen, die auch große Reichweiten erzielen können. Nichtsdestotrotz ist klassisches TV auch ein Verbreitungsweg von Content, auch in der heutigen Zeit. Das ist einfach nochmal ein anderes Konsumverhalten, das die Leute an den Tag legen, die halt eventuell einfach auch mal nur eine Stunde einen Zusammenschnitt von einem Match sehen wollen. Das wird mehr kommen, das wird auch für andere Games interessant sein. Und Rainbow Six ist sicherlich auch ein Titel, der wenn er sich weiter so etablieren kann und weiter solche Zuwachsraten hat, durchaus auch dafür mal in Frage kommt. Also ich glaube, der Durst nach frischem Content, der sich an junge Zielgruppen richtet aus von Seiten der klassischen Fernsehsender, ist einfach groß, weil wo ist denn die Jugend? Was macht die Jugend? E-Sport ist halt das eins der zentralen Themen aktuell, mit denen sich Jugendliche beschäftigen, und wenn das nicht im Fernsehen abgebildet wird, dann werden sie auch kein Fernsehen gucken, weil die Alternativen einfach da sind.
Meine Frage wäre jetzt aber nochmal so, ist das eher was ihr begrüßt oder seht ihr das als Konkurrenz, wenn jetzt die klassischen
Fernsehanstalten... Achso, nee, begrüßen, absolut. Wir sind ja aktiv auch daran, unseren Content ins klassische Fernsehen zu bringen, und da haben wir jetzt auch schon diverse Kooperationen, insbesondere im asiatischen Markt. Das ist seit einigen Jahren gang und gäbe, dass unsere Übertragungen im Fernsehen laufen, parallel zu den Online-Streams. IEM World Championship in Katowice lief jetzt auch auf TV3 war es, glaube ich, in Polen. Unsere Schwesterfirma DreamHack arbeitet seit langen Jahren mit allen großen schwedischen Fernsehsendern zusammen, mit Live-Übertragung von der DreamHack in auf SVT. Wir haben selber mit ZDF Kultur, die haben die erste E-Sport-Live-Übertragung in Deutschland gemacht, die wirklich live war, kein Zusammenschnitt. 8-9 Stunden von der deutschen Meisterschaft berichtet vor 2 Jahren am Stück. Ist ganz klar in unserem Interesse. Wir wollen es, wir finden es cool. Also ja, das ist toll.
Also ihr habt da nicht den Eindruck, dass euch da jemand was vom Kuchen wegnimmt, weil im Grunde ihr sagt, alles was E-Sport pusht, pusht im Endeffekt auch die ESL.
Absolut, natürlich gibt es eine kleine, so ein bisschen Konkurrenzsituation, wenn es eine andere Liga ist, die ins Fernsehen schafft, wo wir dann sagen, hey, vielleicht hätten wir den Sendeplatz gerne mit einer unserer Ligen besetzt. Aber momentan ist der E-Sport-Markt so schnell am Wachsen, da, und wir als größter Player jetzt im Markt sind da jetzt auch ein bisschen entspannter, wenn auch andere mal irgendwie Erfolge einfahren. Und am Ende belebt Floskel, ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft auch insofern, dass wir jetzt alle immer noch vor der Herausforderung stehen, wie verpacken wir E-Sport fürs Fernsehen? Und da wird es die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall noch Weiterentwicklung geben müssen, wo jeder so ein bisschen guckt, wie können wir hier noch mit Innovationen um die Ecke kommen. Weil der E-Sport, so wie es fürs Internet aufgemacht ist, fürs klassische Fernsehen, einfach doch ein bisschen zu rough ist, einfach so ein bisschen arg amateurhaft ist unfair zu sagen gegenüber unseren TV-Kollegen. Das ist ja schon alles professionell gemacht. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Polish, den klassische TV-Sendungen haben. Wenn du auch mal in so einem Control-Room bei der ARD oder ZDF guckst, da sitzen halt 8, 9 Leute. Bei uns sitzen halt 4, 5 Leute. Da geht halt auch mal eine Grafik schief oder so. Ist jetzt nicht weiter schlimm hier im Internet, aber im Fernsehen ist da die Qualitätsanforderung einfach nochmal eine andere. Was für uns einfach auch eine Herausforderung darstellt, prozessweise, vom Prozess her, aber natürlich auch von dem, was wir an Inhalten liefern. Und da kann Konkurrenz uns tatsächlich auch helfen und inspirieren.
Und es ist halt auch immer ein unfairer Vergleich, weil man misst sich halt immer gleich mit dem großen Fußballzeugs und sowas. Und klar, da sitzen dann 8 Leute im Control Room, aber du hast ja auch durchaus Randnischensportarten, wo du sagst, da wird auch nichts professionelles TV-mäßiges produziert. Und da hat man sicherlich mit dem E-Sport dann sowas schon überholt. Weiß ich nicht.
Aber ja, mit solchen Sportarten wollen wir uns ja auch nicht mehr vergleichen. Also wenn wir uns angucken, wo E-Sport jetzt steht, und zugegeben, E-Sport ist direkt eine Ansammlung an verschiedenen Sportarten. Du hast halt dein Rainbow Six, dein Counter-Strike, dein StarCraft und dein FIFA, die irgendwie oft einfach zusammengruppiert werden. Aber du würdest ja auch nicht sagen, Ballsportarten sind ein Riesenthema im TV. Ja, also muss man schon ein bisschen differenzieren eigentlich. Nichtsdestotrotz, E-Sport als Gesamtes hat die meisten Sportarten schon überholt. Und einzelne Games, insbesondere Counter-Strike, sind auch durchaus so im Bereich von Top 10, Top 15 TV-Sportarten weltweit mittlerweile. Ja. Von daher ist die Ambition, da mal an Fußballqualitätsniveaus ranzukommen, ist auch nicht völlig verkehrt. Und das treibt uns ja auch an, unsere TV-Jungs, um besser zu werden, um professioneller zu werden, sei es von der Qualität der Kommentation, wo wir glauben, dass wir jetzt schon deutlich besser sind als das, was ARD, ZDF und Sport 1 oder Sky im Fußballbereich so verzapfen in Deutschland. Ambitionen haben wir da auf jeden Fall. Ist halt alles nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite, dadurch, dass der Sport digitaler ist und das eigentliche Bewegtbild aus dem Game rauskommt, haben wir auch so ein bisschen einen Vorteil, dass wir einfach so ein bisschen effizienter nochmal produzieren können, als das klassischer Sport kann. Weil du einfach mal diesen riesigen logistischen, physischen Aufwand hast, der bei uns einfach nicht ganz so enorm ausfällt. Auch wenn wir teilweise in denselben Stadien wie Fußball unsere Events ausrichten, wie in der Commerzbank Arena.
Gut, alles klar. Dann dir vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön.
So, das war's mit den Interviews zur Rainbow Six Pro League. Ich hoffe, die heutige Brunch-Folge hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir sowas öfter machen sollen, dass wenn wir mal irgendwo vor Ort sind mit mehreren Leuten, mit unterschiedlichen Gruppen, die halt an solchen Events dann auch beteiligt sind, Interviews führen und die dann mal in so einer Sammelfolge zusammenschneiden, dann lasst uns gerne da einen Kommentar da. Das war's, wie gesagt, und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, tschüss!